Wahrscheinlich ist in Jemen so einem grossen Hafen durch die ganze Anlage geschlendert. Er hat nicht Sightseeing gemacht, er war kein Tourist, obwohl er eigentlich vom Inland in die Hafenstadt gereist ist. Aber er hat Überfahrt gesucht nach Afrika über auf Djibouti.
Der Scheich war ein Stammesfürst, wie das üblich ist in Jemen. Er hatte ein gewisses Gebiet, eine gewisse Anzahl Leute unter sich. Aber er hat realisiert mit dem Krieg, mit den Herausforderungen, die das Leben bietet, im Jemen wird es zu gefährlich für ihn und seine Familie. Er hat keine Perspektive mehr. Und darum hat er Papier, Pass, alles organisiert und wollte das Land verlassen. Ein weiterer Grund, was aber niemand gewusst hat, war, dass er Jesus nachher gefolgt hat. Er hat so Sendungen gesehen im Fernsehen, mal, wo Leute erzählt haben, was der Jesus gemacht hat für uns Leute, für uns Menschen. Er hat sich immer mehr mit dem befasst und hat wirklich den Entscheid getroffen, er will dem Jesus nachfolgen. Und hat auch gewusst, durch das ist er in Gefahr im Jemen. Darum ist es eben zu dem Entscheid gekommen, dass er das Land verlassen will. Er hat es organisiert und war jetzt auf der Suche nach einem Schiff, nach einem Boot, das ihn aus dem Land nimmt. Als er dort so mit den Leuten redet, kommt er auch mit Amy ins Gespräch, wo Hilfsgüter aus einem Schiff auslässt. Und wie das scheint im Jemen so üblich ist, wenn man mit Leuten anfängt zu reden, tut man mal so ein bisschen ausfragen über die Verwandtschaft, über das, was man macht, wo man herkommt. Und währenddem, dass er so austauscht mit dieser Person, merkt er, oder merken sie beide, dass sie eben dem Jesus nachfolgen. Der Scheich merkt, die Person, die er da am Hafen trifft, folgt Jesus auch nachher. Bis jetzt hat er immer gedacht, er ist der einzige Christ. Die einzige Person im Jemen, die Jesus nachfolgt. Er ist hoch erfreut, sie fangen an, mehr austauschen, mehr miteinander reden. Und der Mann dort, der die Hilfsgüter auslässt, fordert den Scheich raus, doch nicht aus dem Land rauszureisen, nicht zu fliehen, nicht in ein anderes Land zu ziehen. Und sagt ihm, Jesus braucht so Leute wie du, die sich für den Jemen einsetzen. Der Scheich kommt ins Nachdenken, bleibt noch ein paar Tage in dieser Stadt und entscheidet sich dann wieder zurück in sein Gebiet, in seinen Stamm zu gehen. Er ist bis heute dort, ist jetzt involviert in Hilfsprojekte und hilft so seinen Landsleuten. Ganz bewusst und mit der Überzeugung, dass Jesus ihn dort will. Was der Scheich hat zuerst nicht gewusst und er hat herausgefunden, ist, dass es Christen gibt im Jemen. Wir gehen davon aus, dass im Jemen die einzige Kirche besteht auf der arabischen Welt aus einheimischen, lokalen Christen. Es sind Jemeniten, die Jesus nachfolgen, die sich auch treffen in kleinen Hausgruppen, in kleinen Zellen, die miteinander Jesus nachfolgen. Gottesdienste feiern auf ihre Art, eben auch nur mit Summen oder ganz ohne Singen, weil das schon Scheiko ist. Und die den Auftrag haben, eurem Volk, ihrem Land zu dienen. Ein Schlüsselstelle aus dem Alten Testament, der ihnen sehr wichtig ist, ist der Vers aus Jesaja 60, Vers 6. Dort steht: Aus Saba kommen sie alle und sie tragen Gold und Weihrauch und verkünden die Ruhmestaten des Herrn. Das ist so eine Stelle, wo wir viel an Weihnachten lesen, die ersten Verse aus dem 60. Kapitel, wo sich die Leute aufmachen, wo der Messias loben, ihm begegnen. Und da ist die Referenz auf Saba. Und Saba nimmt man, ist das Gebiet, das heute Jemen ist, das Königreich war dann zumal. Und Christen im Jemen sehen sich als Teil von dem Saba, als Teil von dem Volk, das sich wird aufmachen zu dem Messias her Und sie werden Gold und Weihrauch mit sich bringen. Sie werden die grossen Taten von Gott verkünden. Tatsächlich sieht man im Moment nicht viel von dem Reichtum, von dem Gold, von dem Weihrauch im Jemen. Jemen ist ein armes Land. Es ist in diversen Statistiken immer auf den letzten Plätzen, wenn es darum geht, wie lange das Menschen leben, die Lebenserwartung, das durchschnittliche Einkommen. Die Leute sind bitterarm, seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich. Es sind knapp 30 Millionen Menschen, die dort leben, die versuchen zu überleben. Es ist ein karges Land, ein steiniges Land, es hat sehr viele Wüsten. Vor 2 Jahren ist eine Studie veröffentlicht worden und dort heisst es, dass 30% der Bevölkerung akut arm sind. Was heisst das, akut arm? Das heisst, erstens mal, die Leute haben kein Geld, so verstehen wir Armut. Aber das sind noch ein paar weitere Stichworte, was das bedeutet. Das bedeutet, die 30% der Bevölkerung, die haben alle ein Kind verloren gehabt in diesen Jahren vor dieser Studie. Das sind Leute, die absolut keine Schulbildung haben. Es sind Leute, die einen BMI von 18,5 oder tiefer haben. Das ist so ein Wert, wie man misst, ob man übergewichtig ist oder eben untergewichtig. Ich habe das ausgerechnet, ich müsste 12 Kilo abnehmen, dass ich so einen BMI erreichen würde. Es sind Leute, die keinen Stromanschluss haben, die kein sauberes Wasser haben, die zu vierten hoch im Schlafzimmer sind, mindestens, oder eben mehr Personen, und die eben in einer Situation leben, wie wir sie hier sehen, auf dem Bild. Das ist seit Jahren so in Jemen. Und vor ein paar Jahren hat auch der Krieg angefangen, der Konflikt im Jemen, wo man zwischen ihnen etwas davon gehört. Der Auslöser ist eigentlich auch durch den arabischen Frühling, der auch im Jemen zu Spannungen geführt hat, wo ein Präsident ist abgesetzt wurde im 2012. Jetzt ist ein neuer Präsident gewählt worden. Und wie oft in so Ländern, wo sehr starke Gruppen sind, Volksgruppen, wo man dann keinen Prozess hat, dass jeder mitreden kann, auch politisch, gibt es dann sofort Spannung. Und so ist es dann dazu gekommen, dass im 2015 die Houthis, eine von diesen Volksgruppen, der Präsident hat gestürzt, aus dem Land vertrieben hat, wo dann eigentlich der Jemen reagiert hat. Und seitdem haben wir den militärischen Konflikt. Ich habe hier eine Karte mitgebracht vom Jemen. Ihr seht hier das Land ganz zuunterst der arabischen Halbinsel. Die farbigen Gebiete hier sind eigentlich die 3 Hauptparteien vom Krieg. Da haben wir erstens mal die Houthi-Rebellen, die von einer Person mit dem Namen Abdul Malik Badreddin al-Houthi geführt oder geleitet werden. Sie werden hauptsächlich vom Iran und Kuba unterstützt. Wir haben hier das Gebiet der offiziellen jemenitischen Regierung, die ja im Moment in Saudi-Arabien ist, unter dem Präsident Mansour Hadi. Und seit Anfangsjahr haben wir hier offiziell ein Gebiet, das von südlicher Bewegung kontrolliert wird, wo gewisse Kräfte sich zusammengetan haben und sich eigentlich gegen die Houthis und gegen die Regierung wenden. Sie werden vor der Vereinigten Arabischen Emirate unterstützt. Die jemenitische Regierung wird offiziell vom Westen, von der internationalen Gemeinschaft unterstützt. Und ihr merkt schon, der Konflikt ist eben grösser als nur das Land, ist eben grösser als nur die Volksgruppen, die hier wohnen. Es geht um einen Konflikt zwischen Saudi-Arabien und Iran. Es geht um Interessen vom Westen, die da versucht durchgesetzt zu werden. Und das macht es so sehr schwierig, dann wirklich eine Lösung zu finden. Aber was heisst es? Es ist Krieg im Jemen. Vielleicht denkt ihr, schon lange nicht mehr gehört, dass dort etwas ist, etwas passiert. Man hört es kaum in den Medien. Letzte Woche hat UNO eine Pressemitteilung rausgelassen von einem Vorfall, wo ein Fahrzeug von Zivilisten ist getroffen wurde bei einem Luftangriff, wo 12 Menschen ums Leben kamen, 4 davon Kinder. Was vor Ort passiert, bekommen wir sehr wenig Informationen. Was wir wissen, was man findet, sind Statistiken von Luftangriffen, die geflogen werden, hauptsächlich von Saudi-Arabien her, auf den Jemen, die dort ausgeführt werden. Das ist die Zeitspanne, 5 Jahre von diesem Krieg. Das sind teilweise bis 450 Angriffe pro Monat geflogen worden. Es hat ein bisschen Pause gegeben, Ende letztes Jahr. Im Moment sind es rund 100 Luftangriffe pro Monat. Das heisst, 3-mal im Tag wird der Jemen von Kampfjets angegriffen. Und sehr oft werden eben nicht militärische Ziele getroffen, sondern zivile Einheiten. Wir haben hier eine Statistik, die so eine Organisation hat zusammengetragen. Da sehen wir, dass zum Beispiel 244 schulische Einrichtungen sind getroffen worden in diesen 5 Jahren. Man sieht, dass 80 medizinische Einrichtungen getroffen wurden. Man sieht auch, dass mehr als 2000 Mal ganz normale Wohnquartiere sind Ziel gewesen von diesen Luftangriffen. Das schafft natürlich sehr viel Not. Das schafft sehr viel Elend im Jemen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ein paar Zahlen. Tuno geht davon, dass man dass 24,1 Millionen Menschen Not leiden, dass sie kämpfen müssen, über das Überleben. Das sind 80% der Bevölkerung, die wirklich ein Problem haben, zu überleben. Von denen sind 14,3 Millionen akut gefährdet. Das heisst, die wissen nicht, ob sie heute etwas zu essen bekommen. Die wissen nicht, ob sie die nächste Woche noch überleben. Die sind wirklich in Gefahr. Es gibt Inlandflüchtlinge, knapp 4 Millionen Leute, die innerhalb des Landes müssen von einem Ort in den anderen fliehen. Es gibt 1000 Corona-Fälle, das ist die offizielle Zahl. Man weiß natürlich nicht, wie viele das da zusätzlich noch an dieser Krankheit erkrankt sind. Das ist ja etwas, was uns sehr nahe ist, was ja hier die Medien dominiert hat die letzten Jahre oder die letzten Monate, muss man sagen. Was man hier weniger kennt, ist Dengue-Erkrankte. Dengue ist eine Krankheit, die man durch Mückenstiche bekommt, die in sehr vielen Fällen auch tödlich verlaufen kann, wo wir im letzten Jahr auch 60'000 Personen hatten im Jemen, die an dieser Krankheit sehr erkrankt. Das geht mir besonders nach, weil meine Frau und ich, wir hatten das beide gehabt, mal, als wir in Südostasien waren. Wir haben es gut überlebt, aber ich habe fast ein halb Dutzend Kilo abgenommen innerhalb von 10 Tagen. Es ist eine Krankheit, die ihm extrem schwächt, die ihm dran nimmt. Und wenn Leute wie im Jemen sowieso um zu überleben kämpfen, dann kann das sehr gravierende Folgen haben für die Menschen. Die Frage mich vielleicht ja, das sind jetzt Zahlen, wie sieht das Leben konkret aus, so in einem Land, wo Krieg herrscht. Wir haben das Privileg gehabt, dass noch gerade vor dem Lockdown im März eine Gruppe von Jemeniten uns besucht hat hier in der Schweiz. Sie haben diverse Länder besucht in Europa, haben auch erzählt, was bei ihnen passiert und sie sind auch bei uns vorbeigekommen. Wir sehen hier so ein Bild aus einem Quartier in der Stadt im Jemen, wo ein Warnschild ist, Sniper Area. Das heisst, es hat Heckenschützen. Man sollte aufpassen, wenn man dort geht, spazieren kann, weil man einfach abgeschossen werden kann. Und einer von unseren Partnern, der uns hier besucht hat, hat erzählt, dass er die Aufgabe hat, einmal im Monat gewisse Berichte auch, uns zu schicken, was er für Hilfe geleistet hat, wie er das Geld, das wir immer zur Verfügung stellen, einsetzen. Und er tut die Arbeit zusammenstellen auf seinem Handy und versucht, die dann einmal im Monat zu schicken. Und weil sie sehr schlecht oder oft auch kein Internet haben, muss er das in der Nacht machen. Und dann muss er schauen, dass sein Handy geladen ist, dass er genug Guthaben hat drauf. Und dann geht er nach Mitternacht, wenn das Netz einigermaßen stabil ist, geht er auf einen Berg rauf, neben ihrem Städtli, und tut dann dort das Handy platzieren und tut quasi die Dokumente senden. Das geht meistens mehrere Stunden. Er geht meistens dann auch wieder heim, geht dann nach ein paar Stunden wieder schauen. Manchmal hat es irgendeinen Unterbruch gegeben, hat es nicht geklappt, dann muss er halt in der nächsten Nacht wieder. Das sind so die Realitäten, wo die Leute sich damit müssen befassen. Das ist jetzt eher eine lustige Geschichte, etwas Ironisches. Wir hören auch sehr viele tragische Geschichten, wo Leute wirklich müssen um das Überleben kämpfen oder, wie man das oft sagt, sie müssen negative Überlebensstrategien anwenden. Das heisst, die Leute müssen Sachen machen zum Überleben, die eigentlich längerfristig schlecht für sie sind. Unsere Partner, die wir unterstützen, dort haben erzählt, dass sie eine Witwe getroffen haben, Lina, wo sie ihre die Hilfsgüter, das Paket mit Lebensmitteln überreichen, bricht sie Tränen aus und sagt, dass sie so dankbar ist für die Hilfe. Weil sie ist dran, ihre 14-jährige Tochter einem 50-jährigen Mann als Frau zu verkaufen. Nur, dass sie genug Geld hat, für die anderen Kinder durchzubringen. Und das sind so die negativen Überlebensstrategien, die die Leute gezwungen sind, zu machen. Nicht, weil sie ihre Kinder nicht gerne haben, sondern weil sie so in Verzweiflung waren, dass es gar keine andere Möglichkeit mehr gibt. Der Jamie McGoldrick hat im 17. die folgende Aussage gemacht. Er war der Leiter der UNO-Hilfsaktion im Jemen, von diesen Projekten im Jemen. Und er hat gesagt, die Menschen im Jemen haben lange genug gelitten. Humanitäre Hilfe kann gegen die wachsende Not nichts mehr ausrichten, die der Krieg verursacht. Nur Frieden kann dem Leid ein Ende setzen. Und kurze Zeit später hat er noch gesagt, Ende 2017, für den Jemen gibt es keine Hoffnung am Horizont. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, das war 17, das ist ja fast 3 Jahre her. Aber gerade Anfangs Monat hat der Antonio Guterres, der UNO-Generalsekretär, einen Tweet rausgelassen. 4 out of every 5 people, also 4 von 5 Menschen im Jemen brauchen Unterstützung zum Überleben. Und er sagt hier, das Beenden des Krieges ist die einzige Lösung. Sie brauchen Frieden dort. Die Frage ist, was geht uns das an hier in Interlaken? Ich meine, ihr habt unser eigenes Problem mit Corona, mit dem Lockdown, mit all diesen Herausforderungen, die wir ja haben hier in unserem Leben. Geht uns das etwas an? Wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir sehr schnell, dass uns so Leid, so Sachen, so Situationen eben schon etwas angehen. Egal, ob wir eigene Probleme haben, egal, ob es andere Probleme gibt auf dieser Welt. Im Jakobusbrief, im Kapitel 2, ab Vers 14, lesen wir, wenn aber ein Bruder oder eine Schwester dürftig gekleidet ist und der täglichen Nahrung entbehrt, aber jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Ihr gebt ihnen aber nicht das für den Leib Notwendige. Was nützt es? Ich zögere immer ein bisschen, diesen Text zu nehmen in einem Gottesdienst, weil die Gefahr ist natürlich, dass man so ein bisschen besserwisser ist, nachher sagt, jetzt habt ihr es gehört, man muss helfen. Ihr solltet, wenn ihr wirklich glaubt. Ich glaube aber, der Text redet nicht von etwas, was wir müssen erreichen, was wir müssen tun, damit wir gut sind oder damit wir gerettet sind. Ich glaube, es ist mehr, was der Text ausdrückt, ist, was passiert, wenn Leute Jesus nachfolgen. Was passiert, wenn Leute wirklich das neue Leben in Jesus erlebt haben. Ich denke, es geht um etwas, wie der Scheich erlebt hat am Hafen, wo er plötzlich gemerkt hat, als Nachfolger von Jesus habe ich Berufung. Es ist nicht einfach etwas, was ich im Geheimen tue, wo ich immer etwas merke davon, sondern es ist etwas, was mich in eine Verantwortung stellt, in eine Aufgabe stellt, meinem Volk gegenüber. Ich glaube, der Vers oder die Verse drücken aus, dass Glauben ist immer etwas, was sichtbar wird. Glauben ist immer etwas, was uns, unser Leben verändert. Vor ein paar Jahren bin ich mit einem Mann aus dem Iran unterwegs gewesen. Er hat hier in der Schweiz berichtet aus seinem Leben. Er ist bei der Islamischen Revolution sehr aktiv beteiligt gewesen, hat auch geholfen, die Hisbollah aufzubauen im Iran und ist später zum Glauben gekommen und er hat erzählt, der Glaube hat ihn völlig verändert, von einem jähzornigen, von einem freudlosen Mann ist er plötzlich zu einer freudigen, fröhlichen Person geworden. Und er war dann getrennt gewesen von seiner Frau, weil er musste flüchten und als er ein Jahr, zwei später seine Frau konnte zu ihm kommen. Er hat ihr noch gar nicht gesagt, dass er Christ wurde. Aber sie hat es vom ersten Tag an gemerkt, da ist etwas passiert. Der Mann ist nicht mehr der gleiche. Und das hat sie völlig irritiert. Sie hat es natürlich auch herausgefunden, ist auch gläubig geworden. Aber ich denke, das ist der Glaube, den der Jakobus hier beschreibt. Der Glaube, der mich verändert. Und wenn ich in diesem Glauben fange, mein Leben lebe, dann sehen das die Leute um mich herum. Dann merken sie, der Rolf ist nicht mehr gleich. Er reagiert nicht mehr gleich in gewissen Situationen. Er ist vielleicht nicht mehr gleichgültig. Er ist freudiger unterwegs. Und ich denke, das ist eine Beobachtung, die wir immer wieder machen können bei Menschen, die Jesus begegnen, die Jesus nachfolgen, wie das ihr Leben auf den Kopf stellt. Ich glaube, ein zweiter Aspekt, der hier beschrieben ist, ist Glauben ändert unsere Blickrichtung von uns selber weg auf, wie wir es gesungen haben oder gehört, singen haben, auf den Mittelpunkt. Wir müssen uns nicht immer nur um uns drehen, um unser Bedürfnis, um unsere Nöte, sondern plötzlich haben wir einen Blick für die anderen, für Nöte, vielleicht unsere Familie, unsere Nachbarschaft, unserem Dorf, unserer Stadt und eben auch, denke ich, in unserer Welt. Plötzlich geht es nicht nur darum, dass es mir gut geht, sondern ich sehe plötzlich auch die Welt in anderen Augen. Und ich denke, das ist etwas, was der Glaube in uns Christen auslöst. Manchmal schon nicht, dass wir das wirklich so gerne haben, weil das bewegt einem. Das fordert einem raus, wenn man plötzlich die Nöte erkennt um einem raus. Es ist manchmal gar nicht so einfach, sich dem aus stellen. Und etwas, was wir immer wieder hören, auch von Situationen wie im Jemen oder auch im Irak, in Syrien, wo wir Kontakt haben zu Christen, die wirklich sich einsetzen für ihre Landsleute. Und das löst sehr viel Irritierung aus, wo die Leute plötzlich Fragen stellen, ja halt, warum sorgt ihr nicht um andere? Warum helft ihr anderen? Und ich denke, das ist das Geheimnis im Glauben. Gott gibt uns den Blick für andere. Und ich denke, ein dritter Punkt mit dem Glauben, und ich werde dir an meinen Werken den Glauben zeigen. Ich glaube, und ich bin überzeugt, als Christen haben wir eine Hoffnung, dass wir Besserung in eine Situation bringen können. Nicht im Sinn von, wir sind eh alle gut und wir tun eh alle nur für das Gute, sondern wirklich mit der Überzeugung, Jesus ist der, der Frieden bringt, der Heilung bringt, der Trost bringt. Egal, wie gross die Not ist, wir wollen uns dafür einsetzen. Und ich denke, das ist eine Leidenschaft oder ein Anliegen von HMK, das uns seit mehr als 50 Jahren bewegt. Ich denke, die HMK als Werk ist nicht etwas, wo, wie soll ich sagen, ist nicht, dass wir einfach eine Gruppe sind von Leuten, die da enthusiastisch wollen, die Welt verbessern. Ich denke, die HMK ist mehr Ausdruck von der Christen in der Schweiz. Vor 50 Jahren haben sich Christen bewegen von dieser Not, die sie gesehen haben, die Christen durchmachen in den Ostblockländern, wo sie gesagt haben, wir wollen es zusammentun, wir wollen diesen Leuten helfen. Und so ist die HMK dann noch als Hilfsaktion Märtyrerkirche ins Leben gerufen worden. Und mit dieser Vision, mit dieser Leidenschaft sind wir unterwegs seitdem. Und in dieser Vision sind auch ganz viele andere Leute aus der Schweiz wie dir mit uns unterwegs, die uns da unterstützen. Ganz kurz ein paar Zahlen zur HMK. 1969 ist das Werk gegründet worden, Hilfsaktion Märtyrerkirche. Unterdessen heissen wir Hilfe für Mensch und Kirche, haben uns da umbenannt. Die Vision ist gleich geblieben. Es sind 18 Mitarbeiter, die bei uns arbeiten. Der Sitz ist ja in Thun. Ihr dürft gerne mal vorbeikommen für einen Kaffee und uns lernen kennen. Die 150, die Zahl, das sind Tonnen an Hilfsgütern, die wir jedes Jahr sammeln bei uns in Thun. Das sind Sachen, die wir dann in die Ukraine und auf Moldawien bringen. Kleider, Haushaltwaren, Schuhe, so Sachen, die noch gut sind, dürft ihr gerne bei uns vorbeibringen, wir tun das weiterleiten. Und die 14'000, das ist so eine Schätzung, das sind die Leute, die uns unterstützen, mit kleineren, grösseren Beträgen. Und das sind die Leute, die unsere Arbeit eigentlich überhaupt möglich machen, die es überhaupt möglich machen, dass wir anderen eben so Projekte im Jemen können durchführen können, die Leute dort können unterstützen können. Ich habe ein paar Unterlagen mitgenommen, die sind dahinter auf einem Tisch aufgelegt. Unser Monatsmagazin dürft euch dort gerne noch bedienen, das mitnehmen, mal anschauen, wenn ihr es nicht kennt. Wir sind auch auf Online-Medien zu finden, auf unserer Webseite dürft ihr gerne mal einen Blick darauf werfen. Zurück zum Jemen. Ich habe euch die Not geschildert, die dort herrscht. Die vielen Menschen, die Hunger haben, die krank sind, die gefährdet sind. Die Frage ist, wie hilft man im Jemen? Die Grenzen sind zu, man kommt nicht rein, man kommt nicht raus, man kann nicht herreisen. Es ist sehr schwierig, dort Hilfe zu leisten. Es gibt auch grosse Organisationen, die UNO und so, die sehr Mühe haben, überhaupt Sachen ins Land hineinzubringen, die sehr müssen kämpfen, dass es überhaupt möglich ist, dort Hilfe zu leisten. Wir kennen viele Leute in lokalen jemenitischen Kirchen. Ein Mitarbeiter von uns hat manches Jahr dort gewohnt, hat persönliche Beziehungen zu diesen Menschen. Und durch das ist es so möglich, dass wir die Hilfsprojekte im Jemen überhaupt durchführen können. Das sind lokale jemenitische Christen, die die Hilfe leisten. Wir senden keine Leute aus der Schweiz. Das wäre auch gar nicht möglich, für dort etwas zu machen, dass sie eigentlich fähige Leiter aus der jemenitischen Kirche, die wir unterstützen können, sodass sie die Hilfe leisten können. Was machen die Leute vor Ort? Es ist möglich, dass sie rund 20'000 Menschen regelmässig mit Lebensmitteln unterstützen können. Lebensmittelpakete, somit Grundnahrungsmittel, können sie ihnen überreichen und helfen ihnen so eben in ihrem Alltag im Überleben. Das sind Waren, die wir versuchen, aus anderen Ländern direkt zu importieren in Jemen, was sehr aufwendig ist. Gerade die Woche hat mir unser Projektleiter gesagt, wegen Corona sind ja diverse Massnahmen ergriffen worden im Jemen. Das heisst, zum Teil Container, die schon vor Ort sind, darf man noch nicht auftun, darf man noch nicht brauchen, weil sie noch in Quarantäne sind. Obwohl die Container natürlich schon losgeschickt wurden, lang bevor das Corona überhaupt ein Thema war. Aber das sind halt dann so die Behörden, die einem da gewisse Steine in den Weg stellen. Und da braucht es auch sehr viel Geduld, sehr viel Weisheit von den einheimischen Partnern, wenn sie dann in diesen Verhandlungen stehen mit diesen Leuten. Wir unterstützen auch sanitäre Projekte, Trinkwasserversorgung, sanitäre Anlagen, Hygiene. Wenn man keinen Zugang hat zu sauberem Wasser, wie soll man den Finger waschen? Und dann tut man eben nicht Finger waschen in erster Linie, sondern dann schaut man zuerst mal, dass man etwas hat zum Trinken, dass man Wasser hat zum Kochen. Und Finger waschen ist dann natürlich nicht so wichtig. Und überhaupt, Seife kennen die meisten Leute dort auch nur von früher. Und von dem her ist es sehr schwierig, auch überhaupt eine Grundhygiene zu haben. Und da wollen wir auch Projekte fördern, dass sie Regenwasser sammeln können, dass sie Wasser filtern können und so auch ein bisschen mehr Zugang haben zu solchen Sachen. Ein weiteres Projekt, das wir unterstützen, ist medizinische Hilfe, wo wir einerseits Leute ausbilden, ganz einfache, grundsätzliche Ausbildung, wirklich nur so die notwendigsten Sachen. Aber das ist natürlich in so einem Land schon eine grosse Hilfe, wenn man zumindest ein bisschen etwas weiss. Medizinische Grundversorgung, wir haben mobile Kliniken, wo vor allem Kinder behandeln, sich an die Kinder richten. Weitere Projekte, die wir unterstützen, sind zusammengefasst auf dieser Folie. Wir verteilen Kleider, wir helfen bei Traumabewältigung. Es gibt Leute, die ganz schlimme Sachen müssen miterleben in ihrer Familie oder bei Angriffen, wo wir auch diesen Menschen helfen, mit dem zu schlagen, ihnen auch Hilfe sein, sie begleiten. Wir tun auch Leute sensibilisieren, wie sie mit Landminen und der Gefahr von Landminen können umgehen. Das ist ja etwas, wo ein grosses Problem ist, dass die Leute da zu wenig Bescheid wissen und dann Opfer werden von Landminen. Wir organisieren Unterkünfte, MBBs ist das so ein bisschen verschlüsselt hier. Das sind eigentlich Menschen, die Jesus nachfolgen, die Muslime waren vorher und die dann müssen einen neuen Ort finden, die gefährdet sind durch ihre Familie, durch ihre, die Leute in ihrem Dorf, die das nicht gerne haben. Und wenn wir da sehen, da ist wirklich eine Gefahr rum, dann helfen wir so Leuten auch in einem anderen Teil des Landes ein neues Leben aufzubauen. Was mich sehr begeistert ist, dass wir auch Projekte machen können, die sie im Bereich Bildung Kinder und Jugendliche schulen. Ihr habt es gehört, viele Schulen sind zerstört, viele Schulen funktionieren nicht. Die Lehrer bekommen keinen Lohn und müssen darum sonst irgendetwas schaffen, dass sie überleben können und geben nicht mehr Schule. Und da führen wir Kurse durchführen mit unseren Partnern, die gleich diesen jungen Menschen etwas versuchen zu vermitteln. Es geht weniger um Wissen, es geht mehr um Charakterbildung, um Persönlichkeitsbildung. Und eine Person, eine Studentin, hat nach so einem Kurs gesagt, ich habe gemerkt, dass wir alle, auch ich, eine einzigartige Begabung haben, die uns Gott gegeben hat. Das ist ein Bewusstsein und wenn sie von Gott redet, hat sie vielleicht noch nicht den Gott im Sinn, den wir als Gott sehen. Als Muslimin hat sie vielleicht mehr noch Allah. Und doch, das ist ein erster Schritt, ein erstes Auseinandersetzen mit dem eigenen Wert von diesen Personen. Und da kann auch etwas daraus entstehen, da können auch Leute auch erkennen, dass sie eigentlich geliebt sind von Gott durch so Begegnungen und Erlebnisse. Weitere Projekte, die wir durchführen, sind Schulungen und Installationen von Solaranlagen. In vielen Dörfern, gerade in der Wüste, ein bisschen neben aussen, hat es keinen Strom. Und wenn die Leute dann so eine Solaranlage haben, dann haben sie die Möglichkeit, ein Handy aufzuladen, haben sie die Möglichkeit, ein Radio zu betreiben und können ja so mehr vernetzt sein mit anderen Freunden, mit Familien in anderen Teilen vom Land. Da ist natürlich auch ein Hintergedanke dabei, das gibt unseren Partnern auch mehr Möglichkeiten, Kontakt zu diesen Dörfern zu halten und auch zu sehen, was dort läuft, wo ist Hilfe nötig und diesen Leuten so auch beizustehen. Ein letzter Punkt, der uns auch sehr wichtig ist, und der ist eigentlich schon sehr aktiv vor dem Krieg gewesen. Seit Jahren gibt es eben Christen im Jemen, die wirklich das Anliegen haben, ja die Botschaft, das Evangelium von Jesus ihren Landsleuten weiterzugeben. Und sie machen das auf verschiedene Art. Eine Möglichkeit ist, dass sie Radio- und Fernsehsendungen produzieren. Sie haben ein eigenes Studio im Jemen, wo Aufnahmen gemacht werden, wo dann auch ausgesendet werden. Und das läuft weiterhin. Das ist ja durch die Arbeit, die Botschaft von Hoffnung, von Liebe von Jesus ihren Leuten weitergeben. Und so auch ein Licht und eine Hoffnung in das Land hineinbringen. In dieser Folie habe ich noch ein paar Punkte zusammengefasst, ein paar Anliegen, die ich euch einfach einladen möchte, nehmt die mit und betet für den Jemen. Betet für die Christen dort, die herausgefordert sind durch die Situation, durch die Not, die herrscht, die herausgefordert sind, weil sie eben Jesus nachfolgen. Und beten wir wirklich für Frieden in diesem Land. Dass die Kriegsparteien sich einigen, dass sie sich einsetzen für das Wohl von diesem Land und wirklich auch das Land, die Menschen zur Ruhe dürfen kommen, zu einem Leben dürfen finden, wo sie nicht ständig in dieser Angst müssen sein. Merci vielmals.